Bevor es losgeht, in dieser Episode sprechen wir unter anderem über den Einsatz künstlicher Intelligenz in der klinischen Medizin. Auch wir bei Amboss haben vor kurzem eine eigene künstliche Intelligenz herausgebracht und unter anderem über die werden wir in dieser Episode sprechen. Ihr seid ja von uns, was potenzielle Interessenskonflikte angeht, maximale Transparenz gewöhnt und deswegen möchte ich gleich zu Beginn darauf hinweisen, dass auch hier potenziell ein Interessenskonflikt besteht. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören.
Was machen wir denn jetzt eigentlich, wenn Patienten schon in das ärztliche Gespräch starten mit ChatGPT hat Folgendes gesagt?
Auch diese plausiblen Antworten, die so ein Chatbot ausspuckt, dass man denen gerne mal schnell vertraut, da gibt es einen Begriff für, das ist nämlich der Automation Bias.
AI is going to shift from a novelty tool to a default collaborator that's embedded in everyday clinical workflows.
Der Amboss Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema künstliche Intelligenz in der klinischen Praxis. Am Mikrofon ist für euch heute nur ganz kurz Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Ich übergebe aber direkt an zwei Kolleginnen, die diese Folge heute übernehmen werden. Einmal Dr. Patricia Hinske, sie leitet bei Amboss den Bereich klinische Innovation und außerdem hat sie den Amboss-Podcast mitgegründet. Wer also schon von Anfang an mithört, kennt ihre Stimme wahrscheinlich. Und dann auch mit Dr. Han-Han Hu, sie ist Fachärztin für Psychiatrie und leitet unser Amboss-Projekt zu künstlicher Intelligenz. Auch sie war schon mal zu Gast im Amboss-Podcast, damals in unserer Folge zu somatoformen Störungen. Heute nehmen die beiden euch mit und zeigen euch Chancen und Fallstricke beim Umgang mit künstlicher Intelligenz in der täglichen Arbeit. Alle Studien und Leitlinien, die die beiden ansprechen werden, verlinken wir euch auch in den Shownotes. Und das war's dann auch schon meinerseits. Patricia, ich übergebe einfach mal direkt an dich und bin gespannt, was ihr heute für uns in petto habt.
Ja, danke dir, Philipp. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein nach all den Jahren, wieder eine Amboss-Podcast-Folge einsprechen zu dürfen und ja, an dieser Stelle darf ich vielleicht gleich schon mal verraten, wir haben eine Trilogie zu dem Thema künstliche Intelligenz geplant. Das heißt, ich werde im Laufe des Jahres noch zwei weitere Episoden mit Gästen aufzeichnen und freue mich sehr, wenn ihr Interesse habt, dann auch, wenn ihr da mal reinhören möchtet. Ja, Philipp, du sagst schon, was haben wir in petto? Wir sprechen also heute über KI und Sprachmodelle. KI, künstliche Intelligenz, AI. Das ist längst Teil unseres normalen Alltags geworden und eben auch in der Medizin verändert sie gerade spürbar, wie wir arbeiten. Wie ist denn das bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer? Nutzt ihr bereits KI im Klinik- oder Praxisalltag? Ja, wir haben vor kurzem genau das in einer Umfrage unter mehr als 1000 Ärztinnen und Ärzten mal abgefragt. Was denkt ihr, wie viele von den Ärztinnen und Ärzten, die wir gefragt haben, greifen täglich auf KI-Tools zurück in ihrem Arbeitsalltag? Es zeigte sich, mehr als jeder zweite Arzt, jede zweite Ärztin nutzt bereits jetzt KI im Arbeitsalltag. Am häufigsten dabei Chatbots wie ChatGPT. ChatGPT gehört zu den sogenannten LLMs oder Large Language Modellen. Und ihr werdet im folgenden Podcast immer mal wieder diese Begriffe hören. Deswegen ganz kurz zur Erklärung, was sind LLMs? LLMs sind im Prinzip große KI-Sprachmodelle, die auf riesigen Textmengen trainiert wurden und Sprache verstehen sowie eigenständig formulieren können. Wir haben einige Ärztinnen und Ärzte mal befragt, wo sie denn eigentlich ChatGPT und Co. im Arbeitsalltag einsetzen. Hören wir doch mal rein.
Im klinischen Alltag nutze ich KI und da vor allem ChatGPT, insbesondere als Hilfe beim Erstellen von Arztbriefen. Also beispielsweise aus einer Reihe von unsauber formulierten Stichpunkten, ja, eine sprachlich ausformulierte Epikrise zu erstellen.
Also ja, ich nutze KI täglich zur schnellen Recherche, zum Strukturieren von Arztbriefen, zur Unterstützung bei differenzialdiagnostischen Überlegungen und auch für Brainstorming bei komplexen klinischen Fragestellungen.
Gut, also wir sehen jetzt schon, ChatGPT wird viel genutzt. Gleichzeitig zeigte sich bei uns in der Umfrage aber auch, rund 80% derjenigen, die KI nutzen, gaben gleichzeitig an, ein ungutes Gefühl zu haben und auch Bedenken zu haben, wenn sie eben KI im medizinischen Kontext einsetzen.
Bedenken ist vor allen Dingen der Datenschutz. Da ist ja die Frage, wie wird das Ganze weiter verarbeitet, gespeichert, vor allen Dingen bei so sensiblen Daten wie medizinischen Daten.
Also Bedenken habe ich persönlich zum jetzigen Zeitpunkt, insbesondere wenn man KI nutzt, um inhaltliche Fragen zu klären oder sogar um konkrete Handlungsempfehlungen zu bekommen.
Ich persönlich benutze keine KI-Chatbots zur Wissensrecherche und schon gar nicht im medizinischen Alltag, weil ich mir einfach nicht sicher bin, auf welche Datenbank die zurückgreifen und ich dadurch nicht valide Antworten erwarte, beziehungsweise nicht weiß, ob die Antwort, die ich bekomme, auch wirklich valide ist.
Ja, gerade in der Medizin reicht eben eine schnelle Antwort nicht aus. Was wir ja brauchen, ist ein nachvollziehbares, verlässliches Wissen, gerade im klinischen Alltag, in dem wir unter Zeitdruck großer Verantwortung fundierte Entscheidungen treffen müssen. Und vor diesem Hintergrund hat Amboss jetzt den sogenannten AI-Mode gelauncht, eine chatbasierte Form der medizinischen Wissensrecherche, eingebettet in unsere kuratierte, evidenzbasierte Wissensplattform. Und in dieser Folge, dann sprechen wir auch genau darüber, und wie sich das Thema klinische Wissensrecherche durch KI verändert, wo Chancen und Risiken liegen und welchen Weg Amboss hier gewählt hat. Aus diesem Anlass habe ich meine liebe Kollegin Hanan eingeladen. Sie ist Psychiaterin, war lange ärztliche Redakteurin bei Amboss und hat die Entwicklung des Amboss AI-Mods von Beginn an mitbegleitet. Schön, dass du da bist, liebe Hanan.
Ja, hi Patricia. Ich freue mich, dass ich nochmal hier beim Amboss-Podcast mitmachen kann.
Hanan, du bist ja auch in der Patientenversorgung noch tätig. Wo nutzt du denn KI-Tools im Versorgungsalltag?
Also ich würde sagen, es gibt so zwei Pfade, die ich da gehe. Also einmal so Quick-Check. Ich weiß eigentlich schon, was ich machen will oder was die Empfehlung ist. Und ich will einfach nochmal kurz gucken, ja, ob quasi das AI-Tool mir etwas bestätigt, was ich schon so im Kopf habe. Und der zweite Weg geht auch wieder so in Richtung Brainstorming. Also gib mir mal eine Übersicht und dann gucke ich mal, wo ich damit weitermache, also wo ich quasi tiefer eintauche. Bei den zwei Sachen finde ich AI-Tools sehr praktisch. Und ich bin jetzt dazu übergegangen, meine Patienten aktiv zu fragen, ob die eigentlich AI-Tools nutzen. Und da ist das Ergebnis, dass die Mehrheit das bejaht. Und die Daten haben ja vielleicht viele Hörer auch schon mal hier und da gelesen, dass einfach viele Menschen AI-Tools auch zum Thema Companionship nutzen, vielleicht sogar freundschaftliche Beziehungen aufbauen. Also wir haben das ja alle schon erlebt, wie menschlich sich dann doch so eine Konversation auch anfühlen kann. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich. Aber genau, ich finde, da sieht man halt auch, wie sehr das doch auch einfach schon in unserem Alltag, in unserer Realität angekommen ist und ein Thema ist, mit dem wir uns beschäftigen sollten.
Ja, ich stimme dir total zu, Hanan. AI-Tools sind längst im Alltag angekommen, sowohl bei uns Ärztinnen und Ärzten als auch bei unseren Patientinnen und Patienten. Und wie du schon sagst, entwickeln sich da schon richtige Verbindungen. Und so ein AI-Chatbot wie ChatGPT ist dann schnell auch mal so ein tagtäglicher Begleiter, den man in sämtlichen Lebenssituationen um Rat fragen kann. Was ich dabei besonders spannend finde, ist die Frage, was macht das eigentlich mit der Gesundheitskompetenz bei uns in der Bevölkerung? Wir wissen ja, dass die Gesundheitskompetenz in Deutschland insgesamt eher niedrig ist. Viele Menschen haben Schwierigkeiten, komplexe medizinische Informationen richtig einzuordnen, zu verstehen. Und das sehen wir dann auch daran, dass wir im Schnitt sehr viele Arztkontakte pro Jahr haben. Also da liegen wir deutlich über dem EU-Durchschnitt. Ich glaube, es sind knapp 10 Arztbesuche pro Kopf pro Jahr. Und wir wissen, dass Erwachsene auch einfach Schwierigkeiten haben, medizinisches Wissen zu verstehen. Und genau hier entsteht ja jetzt durch KI auch eine ganz neue Möglichkeit, nämlich sich durch AI-Tools medizinische Inhalte einfach erklären zu lassen. Also ganz niederschwellig in der eigenen Sprache, dann auf dem eigenen Niveau. Ich kann ja auch ChatGPT sagen, erklär mir das, als wäre ich ein 5-jähriges Kind. Da sind Sprachmodelle ja sehr gut. Und das, finde ich, hat schon ein enormes Potenzial. Also idealerweise hätten wir dann in Zukunft Patientinnen und Patienten, die deutlich informierter in die Praxis kommen und wir dann wirklich im Sinne des Shared Decision Making gemeinsam Entscheidungen treffen können. Aber ein Blick ins Hier und Jetzt zeigt eben, dass wir im Moment da noch nicht angekommen sind. Also wir haben da im Moment ein ambivalentes Bild. Eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du davon gehört hattest, Hanan, hat nämlich ergeben, dass Nutzerinnen und Nutzer, beziehungsweise also Patienten, durch KI-Chatbots wie ChatGPT auch schnell mal verunsichert sind oder sogar verängstigt von den Antworten, die einem da entgegengeschmettert wurden. Und ja, tatsächlich ist mir das also auch passiert. Ich habe da letztes Jahr eine Geschichte erlebt im Sommer, da war ich auch total verunsichert. Ich bin ja auch keine HNO-Ärztin und war letztes Jahr im Badeurlaub und hatte dann auf einem Ohr plötzlich eine starke Hörminderung und ein schweres Pulsieren, was mich auch nachts wach gehalten hat. Und dann habe ich so als Nicht-HNO-Ärztin einfach spaßeshalber mal ChatGPT gefragt, was sich dahinter verbergen könnte. Und ja, ganz oben stand da, dass ich vermutlich einen Glomus-Tumor im Ohr habe. Da war ich natürlich dann auch selber ein bisschen verunsichert, obwohl mir klar war, dass es das ja nicht sein kann. Über Nacht entwickelt sich jetzt auch kein Tumor. Aber ich habe dann auch am nächsten Tag eine Freundin gefragt, die ist HNO-Ärztin, ob sie mir vielleicht mal ins Ohr schauen könnte. Und es war am Ende natürlich nur ein Trommelfellloch, was dann auch verheilt ist und alles war gut. Aber wir sehen eben, ChatGPT kann auch verunsichern und verängstigen und könnte möglicherweise dann hier bei der Gesundheitskompetenz die, ja, Patienten dann vielleicht noch eher zum Arzt in die Praxis treiben. Ich finde das super wichtig, das einfach mitzudenken bei unserem Arzt-Patienten-Gespräch.
Das ist vielleicht auch ein ganz gutes Thema, ne? Also ich habe das auch schon oft gelesen, so was machen wir denn jetzt eigentlich, wenn Patienten schon in das ärztliche Gespräch starten mit ChatGPT hat Folgendes gesagt, ne? Ich glaube, bei vielen von uns löst das irgendwie auch erstmal jetzt nicht die besten Gefühle aus, ja? Also das ist ja irgendwie auch ein Angriff auf unsere Identität, auf unsere Kompetenz vielleicht und es kann eben zu Widerstand führen. Mhm. Und das uns bewusst zu machen und damit aber trotzdem einen konstruktiven Umgang zu finden, ist, denke ich, auch immer wichtiger.
Ja, absolut, Hanan, da stimme ich dir auch total zu. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir dem Ganzen konstruktiv begegnen, auf alle Fälle, aber auch verstehen, dass eben künstliche Intelligenz eine immer wichtige Rolle spielen wird in der medizinischen Versorgung. Dass wir als Versorger eben die Chancen, Risiken und Grenzen uns eben auch bewusst machen von KI. Und ein wichtiger Faktor ist eben, was spielt denn eigentlich die KI meinem Patienten oder meiner Patientin dann eben auch aus? Ne? Wie, mit welchen Informationen sitzt sie dann eben vor mir und kommt in das Gespräch? Und was ich interessant finde, ist eben, wenn wir von Sprachmodellen sprechen, die von uns Menschen genutzt werden, dass dieser Faktor Mensch eine enorm große Rolle spielt. Ja, also dass wir durch das, was wir auch reingeben ins System an Fragen, an Informationen, maßgeblich beeinflussen, was am Ende da aber auch rauskommt als Antwort. Also und da gab es gerade eine Studie aus Oxford, die zeigte auch hier, wie stark die Qualität dann der Antworten, die die KI ausspuckt, davon abhängt, wie eben eine Frage gestellt wird. Also wenn meine Symptome ungenau beschrieben sind oder wenn ich einfach Informationen weglasse, dann kann eben auch die KI nur begrenzt hilfreiche Antworten geben. Und dann entstehen natürlich auch schnell mal missverständliche, beunruhigende oder eben auch einfach falsche Diagnosen.
Das finde ich, klingt total plausibel, ne? Also ich habe auch letztens noch mal eine Studie gelesen, wo es darum ging, dass LLMs eben auch nicht so gut darin sind, Relevantes und Irrelevantes zu unterscheiden. Also da gab es irgendwie so Fälle, da wurde dann zum Beispiel gesagt, ja, Patientin stellt sich vor mit den und den Symptomen und außerdem war sie auch letztes Wochenende campen. Und dann gibt es eine große Tendenz der LLMs zu sagen, ah, das hat dann irgendwas mit Zecken zu tun. Und dann gab es ganz viele Vorschläge oder ich sag mal so, die Verdachtsdiagnose ging dann viel in Richtung irgendwas mit Zecken. Wohingegen, wenn man jetzt quasi einen Schritt zurücktritt, der Kliniker vielleicht gesagt hat, okay, ist ja schön und gut mit dem Camping, aber jetzt gucken wir uns mal an, was hier am wahrscheinlichsten ist. Genau, also die Studie fand ich ganz interessant. Vielleicht können wir die in den Shownotes noch verlinken. Weil es gibt ja viele Untersuchungen, haben wir vielleicht auch schon gesehen, die so in den Bereich gehen, LLMs outperformen Ärzte in jenem und was auch immer. Aber es gibt eben auch die anderen Untersuchungen. Und das unterstreicht, glaube ich, auch nochmal sozusagen, lass uns das gemeinsam gestalten. Wo macht es Sinn, wo macht es weniger Sinn, wo kann es helfen, wo schadet es eher?
Ja, und es unterstreicht, wie ich finde, aber auch nochmal zwei Dinge sehr schön. Nämlich erstens, trotz dieser leistungsfähigen Sprachmodelle bleiben wir Ärztinnen und Ärzte zentral in der Versorgung. Also unser kritisches Denken bleibt absolut unverzichtbar. Und zweitens, und das haben wir auch schon erwähnt, wir brauchen in der Bevölkerung mehr KI-Kompetenz. Also wir sollten alle, wenn wir solche Sprachmodelle, ChatGPT und Co. nutzen, auch verstehen, wie sie funktionieren, wo die Stärken liegen, aber auch die Grenzen. Und deswegen, Han, möchte ich mit dir auch jetzt einmal in diese Grenzen eintauchen. Was ist denn hier ein großes Thema?
Also ich denke, das große Thema ist Fehler. Also in der Medizin sind Fehler zum einen irgendwie Alltag, zum anderen aber eben auch eine große Sorge. Und wir wissen ja, dass Ärzte auch Fehler machen, aber AI-Tools machen eben auch Fehler. Und ich glaube, der große Unterschied ist, dass wir beim Thema, welche Fehler machen eigentlich Ärzte häufig, ein gewisses Gefühl haben. Und beim Thema, welche Fehler tauchen eigentlich bei so AI-Tools auf, nicht so ein gutes Gefühl haben. Und das Zweite ist, das haben sicherlich auch schon viele erlebt, so LLMs sind halt auch sehr gut darin, eine sehr selbstbewusst klingende Antwort zu generieren, sage ich jetzt mal. Das wird in der Literatur häufig mit Overconfidence beschrieben. Also quasi, ja, wie gesagt, Patricia, du kennst das bestimmt auch, ne? Also du gibst was ein und dann kommt, ja, so ist das, ganz klar, hier und da, das sind die Gründe und so weiter, ne? Und dann macht das halt was mit uns. Also das ist ja eine menschlich wirkende Interaktion und das kennen wir ja auch aus, jetzt sage ich mal, realen Konversationen. Wenn jemand das selbstbewusst vorträgt, dann tendieren wir dazu, dem eher zu glauben, als wenn jemand sich so irgendwie unsicher ausdrückt. Und trotzdem sollten wir, aber das hast du ja auch schon gesagt, unsere eigene Kompetenz schon auch irgendwie mit auf dem Schirm haben und uns nicht blenden lassen sozusagen.
Ja, du hast jetzt ein ganz wichtiges Thema angesprochen, Thema Halluzinieren. Das bedeutet, dass Large-Language-Modelle wie ChatGPT und Co. eben auch, wenn sie nicht weiter wissen und sich unsicher sind, ganz eloquent und plausibel antworten und sich schlichtweg was ausdenken. Ich habe zu diesem Thema mit Lasse Zirkel gesprochen, einem Medizinstudent, der auch vorher Informatik studiert hat, jetzt kurz vor der Approbation steht und interessanterweise zum Thema Large-Language-Modelle, ChatGPT und Co. in der Medizin seine Doktorarbeit schreibt. Und ich habe ihn zum Thema Halluzinieren befragt. Hören wir doch mal rein, was er gesagt hat.
Alle Sprachmodelle wie ChatGPT, Gemini und auch alle anderen halluzinieren. Das heißt, sie geben Antworten, die sich vielleicht plausibel anhören mögen, aber die faktisch falsch oder sogar frei erfunden sein können. Und das liegt letztlich in der Funktionsweise solcher Modelle. Denn im Kern sind sie nichts anderes als große mathematische Funktionen, die auf extrem viel Statistik und Wahrscheinlichkeiten beruhen. Diese Modelle haben das gesamte Internet durchforstet, haben alles darin gesehen und Muster in diesen Massen an Texten erlernt. Und mit diesen erlernten Mustern können sie nun Texte und Sprache erzeugen.
Und danach haben wir uns auch noch weiter über genau das Thema unterhalten, auch was du schon angemerkt hast, nämlich das Thema Overconfidence. Also, dass Sprachmodelle eben super konfident sind, auch wenn sie vielleicht keine Ahnung haben. Und was bedeutet das denn eigentlich für die Medizin und für unseren klinischen Alltag?
Diese Modelle können nicht echt denken. Sie haben keine Moral, sie haben keine Ethik. Sie arbeiten letztlich nur auf Sprachebene. Das heißt, sie können sich über jedes Thema perfekt und eloquent unterhalten. Über jedes Thema können sie reden, selbst über Themen, die es gar nicht gibt oder die frei erfunden sind. Letztlich funktioniert das alles über Sprache. Es funktioniert nicht über Inhalte. Sie kennen keine echten Inhalte. Sie wissen nicht, was richtig oder falsch ist oder was Wahrheiten wirklich sind. Und sie können auch nicht ihren Impact einschätzen. Das heißt, sie wissen nicht, was es bewirken wird, wenn sie ihre Antwort so formulieren, wie sie sie nun mal formulieren. Und das ist natürlich in der Medizin besonders kritisch, weil wir dort teilweise mit Entscheidungen hantieren, die zwischen Leben und Tod entscheiden können.
Ja, das ist super relevant, was er sagt, oder Han? Also ich meine gerade für den ärztlichen Alltag.
Genau, der ärztliche Alltag ist dann eben doch anders als jetzt so ein, sag ich mal, normaler Alltag, ne? Also wenn ich jetzt gerade nachdenke, gestern habe ich ChatGPT gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen Milchreis und Klebreis? Und da, sage ich mal, finde ich es jetzt nicht so wichtig, ob da jetzt eine Halluzination dabei ist oder nicht. Also da stirbt jetzt keiner. Aber im medizinischen Bereich ist das eben viel, viel relevanter. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, das habe ich letztens mal irgendwo gelesen, also der Output von einem AI-Tool sollte eigentlich nicht Trust me signalisieren, sondern eher so check me. Mhm. Und das fand ich irgendwie total plausibel, gerade eben für die Medizin.
Ja, da stimme ich dir absolut zu. Also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, gilt sicherlich auch hier. Und was wir gerade eben schon gehört haben, also auch diese plausiblen Antworten,
dass man denen mal schnell vertraut. Da gibt es übrigens auch einen Fachbegriff für, der heißt nämlich Automation Bias. Also die Gefahr, KI-Empfehlungen ganz unkritisch zu übernehmen und nicht zu hinterfragen. Und wie du eben auch sagst, ne, neigen wir Menschen eben dazu, anderen Menschen, aber eben auch solchen KI-Chatbots, sehr stark zu vertrauen, wenn sie total überzeugend klingen. Und da gab es übrigens auch eine ganz interessante Studie oder Daten, die gesagt haben, man weiß, dass medizinische Fachkräfte, die sich in ihrem Gebiet super gut auskennen, dass die deutlich weniger anfällig für diesen Automation Bias sind. Also macht ja auch total Sinn, dass wenn ich Experte auf dem Gebiet bin, dass ich dann solche Informationen nochmal ganz anders einordnen kann oder auch sehe, oh, da sind aber Fehler, als jetzt vielleicht ein Einsteiger, ein Youngster, der neu in einem Gebiet arbeitet und sich da vielleicht unsicher ist und dann eher nochmal beeinflussen lässt von den vielleicht sehr plausibel klingenden Antworten. Und deswegen immer wichtig, die Grenzen der KI zu kennen und ihre Empfehlungen ja in den richtigen Kontext zu setzen und KI nicht als alleinige Entscheidungsquelle zu nehmen. Wenn wir über Qualität von Sprachmodellen sprechen und die Antworten uns mal genauer anschauen, was da ausgegeben wird, dann hat der Faktor Mensch einen riesigen Einfluss darauf. Also das, was ich an Infos reingebe, erstmal in meine Frage, beeinflusst die Antwort. Das haben wir gerade schon gesagt. Aber lass uns mal eine Ebene darunter blicken, auf die Trainingsdaten. Also ein Sprachmodell kann ja auch nur so gut sein wie seine Daten, sagt man immer. Ich habe mit Professor Kai Wehkamp dazu gesprochen. Er ist Professor für angewandte künstliche Intelligenz in der Medizin und er hatte auch dazu folgendes Statement.
Die Daten sind dabei die Grundlage und das Wichtigste. Die Standard-Large-Language-Modelle wie ChatGPT arbeiten letztendlich stochastisch, das heißt das, was häufig vorkommt. Davon geht das System dann auch aus, dass es stimmt. Solche Systeme verstehen also nicht, dass gestern vielleicht eine neue Studie rausgekommen ist, die alles bisherige in Frage stellt und dass sich daraus also eine neue Evidenz ergibt. Was wir hier also brauchen, ist eine kuratierte Wissensdatenbank, also eine laufend durch medizinische Experten validierte Wissensdatenbank als Grundlage für das Modell.
Und genau das führt mich jetzt zum Amboss AI-Mode, liebe Han-Han. Denn genau in diesem AI-Mode liegt ja Amboss als kuratierte Wissensdatenbank zugrunde, die kontinuierlich von einem redaktionellen Team aus medizinischen Expertinnen und Experten gepflegt und aktualisiert wird. Erzähl uns doch jetzt mal ein bisschen mehr darüber. Warum wurde der Amboss AI-Mode entwickelt und wo siehst du da auch besondere Chancen?
Ja, genau. Also wie du schon gesagt hast, war uns halt ganz wichtig zu sagen, okay, auf welche Daten hat der AI-Mod eigentlich Zugriff? Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Also ich denke, ne, wir beschäftigen uns bei Amboss jetzt schon seit über 10 Jahren mit dem Thema Wissensvermittlung und haben natürlich diese ganzen Entwicklungen gesehen. Wir sehen den Bedarf, wir sehen die Vorzüge und haben aber eben auch unsere User mit den Sorgen und Bedenken auf dem Schirm und auch innerhalb der Firma arbeiten ja auch ganz, ganz viele Ärzte. Und wir haben eine Sache, die es quasi so uns immer geleitet hat in der Produktentwicklung, nämlich die Aussagen müssen einfach und schnell überprüfbar sein. Also quasi dieses Check-Me muss dann auch einfach sein. Und jetzt haben wir eben den AI-Mode in Deutschland gelauncht. Das ist auch so der größte und ambitionierteste Launch bei Amboss seit Jahren. Und wie fand das eigentlich statt? Also wir haben angefangen, das zu entwickeln. Das ist quasi in meinem Team passiert. Das Team heißt Knowledge Access. Also ne, wir fragen uns, wie kommen eigentlich unsere User an Wissen? Und da sind Entwickler dabei. Da sind also unter den Entwicklern sind auch Ärzte, Designer. Dann jetzt eben bin ich aktuell als Produktmanagerin in dem Team. Aber wir arbeiten auch ganz viel mit dem Rest der Company zusammen. Und du hast ja auch schon gesagt, ich habe viele Jahre in der Amboss-Redaktion gearbeitet, habe also quasi an der Wissensdatenbank an sich gearbeitet und jetzt bin ich in eine neue Welt eingetaucht und das Tolle ist jetzt, dass ich jetzt mit meinem Team das Tool bauen kann, das ich selber benutzen möchte und vielleicht wichtiger noch, dass ich eben mit gutem Gewissen auch Freunden und Kollegen empfehlen kann.
Ja, absolut. Also ich benutze ihn ja jetzt auch sehr gerne und auch bei medizinischen Fragen und finde das richtig schön zu sehen, wie er meine auch komplexen medizinischen Fragen beantwortet. Aber erzähl du uns doch auch ein bisschen mehr jetzt nochmal zur Funktionsweise, liebe Han-Han. Was ist denn jetzt der Unterschied
zur, ich sag mal, normalen Amboss-Suche, Schlagwortsuche oder semantischen Suche, die man ja schon vorher im normalen Suchfeld tätigen konnten. Jetzt haben wir ja dieses AI-Mode-Suchfeld. Was ist denn da der Unterschied?
Genau, also ich denke, man kann schon sagen, dass der AI-Mode jetzt eine ganz neue Option bietet, mit dem Amboss-Wissen zu interagieren. Also es ist irgendwie auch der Start in eine neue Ära quasi. Denn der große Unterschied ist jetzt eben, dass ich im AI-Mode konkrete und spezifische Fragen stellen kann. So ähnlich, wie ich das bei ChatGPT auch machen würde. Und im Hintergrund laufen dann eben verschiedene Suchanfragen. Man kann sich also vorstellen, der AI-Mode guckt jetzt für mich, wo überall relevante Informationen stehen. Und dann werden die extrahiert und mir in einer Übersicht präsentiert. Und jetzt ist es dann eben egal, ob diese Information jetzt über verschiedene Kapitel verteilt irgendwo bei Amboss steht oder ob das in irgendeiner Erklärungsbubble drin ist, in einem Merkekasten, in einer Tabelle. Der AI-Mode guckt jetzt einfach für mich, was ist relevant und bringt es für mich an die Oberfläche. Und was jetzt vielleicht auch noch relevant zu sagen ist, wir nehmen jetzt auf im Frühjahr 2026. Und aktuell hat der AI-Mode Zugriff auf das, was auf der Amboss-Plattform zu finden ist, also Kapitel und IFAB-Datenbank primär. Wir haben aber jetzt auch schon angefangen, darüber nachzudenken, was denn noch so hilfreich sein könnte. Ja, also beispielsweise Leitlinien oder auch meine klinikinternen SOPs. Also das wären ja auch Dokumente, die eben hilfreiche Informationen liefern können. Und das ist auf jeden Fall auch schon etwas, worüber wir nachdenken und was in Zukunft kommen könnte.
Ja, und da sind wir auch schon mit vielen Fachgesellschaften im Gespräch. Viele haben Interesse signalisiert. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht und eben auch, was du sagst, mit den SOPs. Ich denke, das ist für Häuser auch sehr relevant und wichtig, dass die Ärztinnen und Ärzte da gleich Zugriff drauf haben, nicht lange suchen müssen, sondern dass auch von den SOPs das über unsere KI dann direkt mit ausgegeben wird bei der Wissensrecherche im Klinikalltag. Und vielleicht hier jetzt nochmal der Querverweis zu dem, was wir vorhin gesagt haben, Han. Entscheidend ist ja auch das, was wir als Mensch eingeben, also als Arzt, Ärztin, Pflegefachperson. Umso spezifischer die Frage, umso präziser ist dann auch die Antwort. Han, können wir das einmal vielleicht testen, auch wenn wir es jetzt nicht dir nicht zugucken und über die Schulter schauen können? Vielleicht kannst du einmal beschreiben, wie du vorgehst. Und was vielleicht auch so eine praktische Frage sein könnte, die man hier so eingeben kann.
Genau, also lass uns doch vielleicht einfach mal testen. Ja? Also ich gebe jetzt einfach mal hier im AI-Mode ein, welche Medikamente sind für Frauen mit Kinderwunsch bei Zwangsstörung geeignet? Tabelle mit Vor- und Nachteilen.
Okay, also wir hören dich jetzt gerade ja schön tippen, während du das also eingibst. Würdest du sagen, also normalerweise früher hätte ich in die verschiedenen Amboss-Kapitel erstmal reingehen und reinlesen müssen, um die Antwort zu finden, oder?
Also ich sag mal so, wenn ich jetzt über die klassische Suche gehen würde, dann würde ich wahrscheinlich einfach Zwangsstörung eingeben und mich dann irgendwie in dem Kapitel weiter navigieren. Und jetzt gucken wir mal, was der AI-Mode sagt. Also es beginnt jetzt mit einem kleinen Kasten, da steht auf einen Blick drüber. Und da sind jetzt 5 Bullet Points, die mir so das Wichtigste zu dieser Frage erstmal eben auf einen Blick darstellen. Da steht jetzt beispielsweise drin: SSRI sind Mittel der ersten Wahl, vor allen Dingen Sertralin und Citalopram. Genau, das ist richtig. Und da kann ich jetzt, hinter diesem Satz sind jetzt 2 so Zahlen, da kann ich jetzt draufdrücken und rausfinden, wo diese Informationen herkommen. Also einmal steht da jetzt Amboss-Kapitel Zwangsstörung, Therapie und Amboss-Kapitel Antidepressiva, Schwangerschaft und Stillzeit. Und wenn ich jetzt da draufdrücke, dann passiert Folgendes, dann öffnet sich das Kapitel Antidepressiva in der Sektion Schwangerschaft und Stillzeit im Splitscreen, sodass ich da direkt einmal prüfen kann, hat der AI-Mode das überhaupt da richtig rausgezogen, was ist nochmal der Kontext, und ich kann auch gucken, auf welche Quelle sich quasi diese Amboss-Sektion bezieht. Also da ist zwar dieses quasi Checkmeet sehr, sehr einfach implementiert. Und wenn ich jetzt mal weiter unten gucke, gibt es noch eine Übersicht. Da ist eine 4-spaltige Tabelle. Da steht also links Substanz, dann gibt es eine Spalte mit Vorteile, eine Spalte mit Nachteile und dann noch Bemerkung. Und alles immer mit eben diesen Zahlen, wo ich mich in das Kapitel weiterklicken kann. Und ganz unten werden mir jetzt angezeigt, dass 5 Quellen für diese Übersicht herangezogen wurden. Einmal das Kapitel Zwangsstörungen, einmal das Kapitel Antidepressiva, Antipsychotika, bipolar-affektive Störung und Schwangerschaft. Also das ist eben so das, was ich meinte, mit dass der AI-Mod quasi für mich die Suche übernimmt.
Ja, und wir aber auch sehr transparent wissen, welche Quellen der AI-Mod verwendet, also um seine Antworten zu generieren.
Genau, also der AI-Mode hat keinen Zugriff auf das World Wide Web und hat eben die Instruktion, immer anzugeben, wo diese Informationen herkommen, damit man sich eben direkt da reinklicken kann und das überprüfen kann und auch tiefer eintauchen kann, wenn man möchte.
Hanan, ich hatte im Vorfeld einige Userinnen und User gefragt, die auch den Amboss AI-Mode schon getestet haben, was ihnen besonders gut gefällt. Hören wir doch mal rein.
Bei dem Amboss AI-Mode finde ich persönlich besonders vielversprechend, dass ich mir sicher sein kann, dass nur Informationen genutzt werden, die auch auf Amboss zur Verfügung stehen und dementsprechend auch auf aktuellen Leitlinien basieren.
Im Gegensatz zu KI-Bots wie ChatGPT, denen ich nicht zu 100% Vertrauen schenken würde, habe ich den AI-Mode von Amboss schon das ein oder andere Mal benutzt, um eine schnelle Antwort auf eine medizinische Frage zu erhalten und finde ihn deshalb viel vertrauenswürdiger, weil ich ja weiß, was dahinter steckt, auf welchen Daten die Antwort basiert und weil einfach kluge Mediziner von Amboss hinter den Daten stecken, die mir als Antwort gegeben werden.
Ja, das freut uns natürlich sehr zu hören. Ganz andere Frage, Hanhan. Wir haben ja auch zunehmend bei uns in Kliniken, in Praxen internationale Teams, ausländische Fachkräfte bei uns im Gesundheitssystem. Und ja, funktioniert denn auch der AI-Mode in anderen Sprachen?
Ja, genau. Also der AI-Mode ist instruiert, in derselben Sprache zu antworten, wie der User das eingegeben hat. Und wir haben da so eine gewisse Auswahl an Sprachen getroffen, quasi die dem AI-Mode zur Verfügung stehen. Weil es war nämlich so, ganz am Anfang haben wir einfach nur gesagt, antworte in einer Sprache wie die User-Eingabe. Und dann haben wir da sowas eingegeben, ich glaube, es war irgendwie sowas wie Tonsillitis Acuata oder so. Und dann antwortete der AI-Mode plötzlich auf Latein. Und dann haben wir so gesagt, ja, okay, das wollen wir jetzt vielleicht dann doch nicht und das will wahrscheinlich auch kein User. Also haben wir gesagt, okay, da müssen wir eine gewisse Auswahl treffen an gängigen und lebendigen Sprachen. Aber ich denke, die gängigen und lebendigen Sprachen, die beherrscht der AI-Mode jetzt.
Super.
Und was ich auch noch wichtig finde, das habe ich bisher vergessen zu sagen, ist, dass wir bei der Eingabe in den AI-Mode die Profilangaben mit berücksichtigen. Das heißt, wir gucken, in welchem Fach bist du aktiv, bist du ärztlich oder pflegerisch tätig, weil ja natürlich der Output, den ich erwarte, irgendwie davon abhängt. Deswegen ist es wichtig, dass die Profilangaben auch stimmen. Also überprüf das gerne nochmal. Genau, und wir haben quasi auch uns Mühe gegeben, dass der AI-Mode eben dem Amboss-Stil entspricht, also die Struktur der Kapitel nachahmt sozusagen. Aber ich denke, das kann man am besten beurteilen, wenn man einfach selber mal reingeht.
Ja, das denke ich auch. Also alle, die uns jetzt zuhören und Lust haben, schaut doch gerne mal bei Amboss rein und testet mal den AI-Mode und gebt uns auch gerne Feedback. Darüber freuen wir uns immer sehr. Hanhan, lass uns jetzt noch mal ein ganz anderes wichtiges Thema sprechen, nämlich das Thema Qualitätsprüfung. Wie überprüft ihr denn die Qualität von Amboss AI, vom Amboss AI-Mode und die Qualität der Antworten?
Also da gibt es verschiedene Wege. Das eine ist, dass wir natürlich während der Produktentwicklung auch immer viel mit unseren internen Experten gesprochen haben. Das ist ja der große Vorteil hier eben, dass ich viele Ärzte ansprechen kann. Und dann haben wir noch eine andere Form der Validierung entwickelt intern. Da haben wir uns von Healthbench inspirieren lassen. Also wer sich dafür interessiert, das ist offen zugänglich, ein Paper von OpenAI. Und da haben wir zusammen mit internen und externen Experten Bewertungskriterien für den Output bezogen auf eine besondere Frage aufschreiben lassen. Also beispielsweise, wenn ich die Frage stelle, ist Lithium eine gute Option bei Frauen mit bipolarer Störung, die schwanger werden wollen? Dann kann ich jetzt hier Bewertungskriterien reinschreiben. Das sollte die Antwort enthalten, das sollte die Antwort auf keinen Fall sagen und kann das irgendwie gewichten. Und dieses Datenset können wir dann nutzen, um den Output zu bewerten. Und das ist etwas, das wir jetzt
entwickelt haben, was wir weiter ausbauen, das tatsächlich täglich aktuell bei uns durchläuft, damit wir einfach, sag ich mal, die Qualität so im Blick behalten.
Ja, genau. Interne Validierung ist natürlich super wichtig. Genauso wichtig, vielleicht auch noch wichtiger sind, aber auch externe Validierungen. Und da gab es ja auch Ende des letzten Jahres einen Preprint zu einer Studie namens No Harm-Studie von einer Forschungsgruppe aus Harvard und Stanford. Magst du uns da noch einen Satz drüber sagen?
Ja, also bei der No Harm-Studie war das so, da haben wir mit der US-Version vom Amboss AI-Mod sozusagen mitgemacht. Und ich denke, das Besondere dabei war, dass bei dieser Studie 100 reale klinische Fälle hergenommen wurden aus 10 verschiedenen Fachrichtungen. Und da haben dann 29 Fachärzte über 10.000 Bewertungen geschrieben. Und anhand dieser Bewertungen wurden dann eben die Empfehlungen der AI-Systeme überprüft. Und da wurde eben auf klinischen Nutzen geguckt, aber auch auf potenzielle Risiken. Und wir haben uns gefreut am Ende, dass unser Modell Lisa 1.0 in der Gesamtbewertung das beste Modell geworden ist.
Und zu der Studie habe ich auch noch kurz mit einem Autoren gesprochen. Vishnu Ravi heißt er. Er ist selbst Internist und Informatiker aus Stanford. Er ist einer der Mitautoren der No-Harm-Studie und er sagte mir noch Folgendes.
In the No-Harm study, we tested 31 AI models on 100 real clinical cases across 10 medical specialties to measure how often they give harmful medical recommendations. And what we found is that even the best models produced severely harmful errors in up to 1 in 10 cases. And what's even more striking is that most of the serious errors we found weren't models recommending something dangerous, but actually models failing to recommend something that was critical.
Ja, und er sagte eben auch, dass KIs also Fehler gemacht haben, unter anderem, weil sie eben wichtige Informationen weggelassen haben. Das fand ich total interessant. Also die meisten gefährlichen AI-basierten Fehler entstanden nicht durch falsche Empfehlungen, sondern durch unvollständige Empfehlungen. Also dass AI-Systeme zum Beispiel wichtige diagnostische oder therapeutische Maßnahmen gar nicht erst empfohlen haben. Und in der Studie machten diese Fehler über 3/4 der Fehler aus. Nichtsdestotrotz gab es eben auch die anderen Fehler, die durch Halluzination entstanden sind. Und wir haben schon über Halluzination ja eben gesprochen. Han, wie sieht es denn beim AI-Mode ganz grundsätzlich mit dem Halluzinieren aus?
Also ich denke, zum aktuellen Stand muss man sagen, dass AI ohne Halluzinationen, das gibt es nicht. Also wir haben uns jetzt eben viel Mühe gegeben, das Risiko für Halluzinationen möglichst gering zu halten. Und da ist zum einen ganz, ganz wichtig, also ein wichtiger Aspekt, dass wir eben die Wissensdatenbank begrenzen und wir dem AI-Mod eben sagen, du musst jede Aussage belegen mit einem Link. Und das zweite ist, dass wir eben auch dem AI-Mod sagen, wenn du keine ausreichende Information hast, dann sollst du einfach sagen, du weißt es nicht. Ja, das klingt jetzt banal, aber das ist schon auch wichtig gewesen. Und diese Architektur reduziert das Risiko für Halluzinationen.
Ja, und das ist ja auch genau das, was wir brauchen, ne, im medizinischen Kontext, nämlich verlässliche, konkret überprüfbare Inhalte. Han, wir nähern uns schon ein wenig dem Ende dieser Amboss-Podcast-Episode. Aber ein Thema möchte ich gerne noch mit dir besprechen. Es hat nichts mit dem AI-Mod zu tun. Es ist fast ein eher philosophisches Thema. Wir haben ja schon gesagt, KI ist aus der heutigen Zeit, aus der heutigen Welt nicht mehr wegzudenken. Ja, jetzt ist die Frage, was glaubst du denn, welchen Einfluss wird KI noch auf den Arztberuf nehmen, wenn du so in die Zukunft blickst?
Ja, Patricia, das ist natürlich die Frage aller Fragen jetzt hier in unserem Podcast. Und ich kann es dir nicht sagen, ne? Ich bin auch kein Hellseher. Ich habe aber letztens so eine auf der HIMSS Europe so eine Slide gesehen, wo jemand von den 3 Stufen der KI-Implementierung geredet hat. Und Stufe 1 war quasi Whisperer. Also quasi alles läuft wie gehabt und der Arzt interagiert mit der KI. Und die KI ist quasi die Unterstützung. Ich denke, da denken wir auch viel eben auch an den Bereich Recherche, Dokumentation, wo wir einfach ja sehr, sehr viel Workload haben. Und der zweite Schritt ist dann so Navigator, also wo dann die KI schon irgendwie uns dabei hilft,
zu triagieren oder auch irgendwie schon mal irgendwie irgendwelche Laborwerte anzufordern. Und der dritte Schritt wäre dann Supervision, also wo dann quasi nur die Ärzte im Hintergrund das Ganze überwachen. Und als ich dieses Slide so gesehen habe, dachte ich mir, weiß ich nicht, ob das wirklich so kommen wird und vor allen Dingen wann, ne? Aber ich denke, wir befinden uns jetzt aktuell in dem Bereich Whisperer, wo wir versuchen, unseren Workload, der ja immens ist, teilweise abzugeben an die AI-Tools. Und beim Thema, so beim Rest des Workflows, glaube ich, ist auch noch viel zu tun an Forschung. Also wo macht eben die Implementation Sinn, wo macht sie weniger Sinn? Es gibt auf jeden Fall auch schon Untersuchungen, wo sich zeigt, dass die Kombination von Arzt plus AI-Tool nicht automatisch die beste Option ist. Und das, finde ich, gibt uns ein Signal, dass wir diesen Prozess eben gut begleiten müssen und gestalten müssen.
Auch total spannend in diesem Zusammenhang finde ich die Frage, was macht KI eigentlich mit unserem Denken? Also es gibt ja die Sorge, dass wir einen gewissen kognitiven Abbau erleben könnten, also so eine Art De-Skilling, dass unsere Fähigkeiten mit der Zeit nachlassen, wenn wir uns zu sehr auf KI verlassen. Auf der anderen Seite steht aber auch eine ganz andere Perspektive. Vielleicht kann uns KI auch besser machen, also so eine Art Upskilling, dass wir in dem, was wir ohnehin schon tun, vielleicht noch schneller und strukturierter auf einem höheren Niveau arbeiten. Ich habe dazu mit Professor Christian Hinske gesprochen, dem Leiter des Instituts für Digitale Medizin in Augsburg, und spiele euch das mal ein.
Ich bin der Meinung, dass künstliche Intelligenz in der Medizin unsere Fähigkeiten verändert. Wir werden nicht besser oder schlechter. Also wir werden schlechter wahrscheinlich in manchen Bereichen und besser dafür in anderen Bereichen. Ich denke, Ärzte können sich jetzt wieder mehr darauf konzentrieren, worauf es wirklich ankommt, nämlich den Umgang mit den Menschen. Und am Ende des Tages ist es eine Frage, ob wir schlechter oder besser werden, wie wir das Training gestalten. Aber ich glaube, das ist eben, wie gesagt, kein unidimensionaler Prozess, entweder besser oder schlechter, sondern es ist immer die Frage, welche Fähigkeiten. Und das wird sich sicherlich verschieben.
Und natürlich wird auch genau das, was er schon angesprochen hat, hoffentlich passieren. Nämlich, dass er sprach hier über das Thema Training, also dass wir die Kompetenzen gerade von jungen Ärztinnen und Ärzten, die mit KI zunehmend in den Arztberuf reinwachsen, stärken. Und dass das eine neue Kompetenz ist, die wir wahrnehmen und auch fördern müssten. Dazu sagte er nochmal Folgendes.
Ja, junge Ärzte brauchen natürlich die Kompetenzen, mit KI-Systemen vernünftig umzugehen und insbesondere nicht nur die Chancen zu sehen und die verführerischen Arbeitserleichterungen, sondern sich auch wirklich der Gefahren sehr bewusst zu sein. Sie müssen den Umgang mit Prompting lernen. Sie müssen im Hinblick auf KI verstehen, warum bestimmte Modelle, bestimmte Szenarien unterschätzen oder überschätzen und wie man Publikationen zu KI-Modellen lesen muss, um zu verstehen, wo möglicherweise ein Bias im Modell vorliegt oder ob diese Daten und das Modell damit überhaupt sinnvoll auf den eigenen Patienten anwendbar sind.
Absolut. Also das, was er sagt, unterschreibe ich genau so. Ich denke aber, dass wir da noch ganz am Anfang stehen. Also wenn man sich mal umhört, in welcher Klinik wird denn jetzt schon wirklich KI-Kompetenz gefördert? Das sind so wenige, auch wenn man hier und da dann schon von den einigen Beispielen mitbekommt. Ich denke, dass wir da noch ganz viel vor uns haben. Und Amboss sehe ich da auch in der Verantwortung, dass wir auch da unterstützen als Wissens- und Fortbildungsplattform. Und wir entwickeln da auch schon Ideen und halten euch auf jeden Fall auch diesbezüglich auf dem Laufenden. Han, nochmal zurück zum Thema De-Skilling. Wie betrachtest du das Thema? Also ich meine, du hast einen psychiatrischen Hintergrund, finde das super spannend. Vielleicht hast du da dann eben auch nochmal andere Gedanken oder Impulse dazu.
Ja, habe ich tatsächlich. Also ich glaube, mit meinem psychiatrischen Hintergrund hat das jetzt gar nicht so viel zu tun, sondern mehr so von dem, was ich einfach erlebe bei mir selbst und auch bei meinem Umfeld, dass natürlich das Risiko schon besteht, dass wenn ich etwas ganz bequem machen kann, ohne mich nicht mehr selber anstrengen zu müssen, dass das natürlich irgendwie mich auch faul macht und dann auch gewisse Skills abbauen lässt. Also ich glaube, ein ganz guter Vergleich ist Kopfrechnen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Patricia, aber ich kann eigentlich nicht mehr Kopfrechnen, weil ich das einfach immer irgendwo eintippe. Und das schon so ist, dass ich glaube, wenn da jetzt was Falsches rauskommen würde, würde ich das vielleicht gar nicht richtig mitbekommen. Und das müssen wir schon im Blick behalten, meiner Meinung nach. Und da habe ich letztens auch irgendwo gehört, dass irgend so ein AI-Tool
in irgendeiner Klinik nur ab einem gewissen Weiterbildungslevel verfügbar war. Und da war ich im ersten Moment erstmal irritiert, weil ich dachte, das ist ja voll unfair. Warum dürfen das die jungen Ärzte nicht nutzen? Und dann im zweiten Moment dachte ich, okay, aber das ist wahrscheinlich der Hintergrund, ne? Dass man sagt, Skill erstmal, weil es gibt ja auch diesen Begriff von No-Skilling, also dass man gewisse Sachen jetzt gar nicht mehr erlernt. Also da ist, glaube ich, auch noch viel Arbeit zu tun.
Ja, das ist auch ein super wichtiger Punkt. Da gibt es noch richtig viel zu tun. Wir haben das natürlich von Amboss auch im Blick. Uns ist auch immer daran gelegen, das ärztliche, kritische Denken weiter zu fördern. Da werdet ihr bestimmt auch noch das ein oder andere von uns hören, mit dem wir da auch diese Kompetenzen weiter stärken. Ja, wo geht die Reise hin in Bezug auf AI im Gesundheitswesen? Ja, ich habe da Vishnu Ravi auch dazu gefragt, wollte mal seine Perspektive hören. Und er sagte dazu Folgendes.
So looking ahead, AI is going to shift from a novelty tool to a default collaborator that's embedded in everyday clinical workflows. And so safety benchmarking like NoHarm is going to become table stakes for any real-world deployment, and the regulatory and liability frameworks will need to evolve alongside it.
Also ich denke, es passiert ja schon ganz, ganz viel. Ne? Wir sehen, das hat irgendwie auch schon einen gewissen Platz gefunden in unserem Arbeitsalltag. Und das jetzt eben aktiv mitzugestalten, fände ich total wichtig. Also deswegen möchte ich dazu motivieren, probiert es aus, geht in den Kontakt, macht eure Erfahrungen. Denn nur dann können wir eben sagen, das finden wir gut, das finden wir nicht gut, das ist hilfreich, das ist nicht hilfreich. Und am Ende ist ja eben die Hoffnung, dass wir unseren Workload irgendwie damit besser bewerkstelligen können, dass die Versorgungsqualität besser wird und so weiter und so fort. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass eben die Akteure, die an der Front sind sozusagen, dass die da mitsprechen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, Han. Ich sehe es genauso wie du, dass wir als Gesundheitsakteure einfach die Entwicklungen positiv betrachten und gemeinsam vorantreiben sollten. Ja, ich bin sowieso überzeugt, die Zukunft der Versorgung entsteht im Dreiklang aus Medizin, Pflege und KI-Technologie. Lasst uns also wirklich die positiven Dinge betrachten. Wie du schon sagst, es entlastet uns im Workload, übernimmt administrative Arbeiten und. Und es hilft uns eben, wie jetzt der Amboss AI-Mod, ja schnell medizinisches Wissen zu finden, damit wir einfach noch besser, schneller informiert sind und uns im Klinikalltag wieder auf das konzentrieren können, worum es nämlich wirklich geht, nämlich um den Patienten oder die Patientin. Ich danke dir von Herzen, lieber Hanan, dass du heute hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast für den Austausch. Und ja, hoffe, dass wir in Zukunft dann auch nochmal sprechen können. Vielleicht machen wir ja dann auch mal eine Episode zu dritt gemeinsam mit Philipp. Mal sehen.
Ja, danke Patricia. Ich würde mich auch freuen und danke für die Einladung nochmal.
Danke Hanan. Und ja, für alle diejenigen von euch, die noch mehr erfahren möchten, schaut doch gerne mal rein auf go.amboss.com/podcast-AI. Hier findet ihr alle Infos zu unserem AI-Mod. Danke nochmal fürs Zuhören, für euer Interesse. Tschüss und bis bald.
So, das war eine Runde geballtes Wissen zum Thema künstliche Intelligenz in der Medizin. Ich fände es in der Tat sehr schön, wenn wir da am Ball bleiben würden und uns das Thema immer mal wieder auf die Agenda schreiben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich frage mich manchmal, wo ist der Punkt, wo man selbst vielleicht mal irgendwann den Anschluss verliert? Also wenn man dann irgendwie alt ist und sowas sagt wie, ach, also mit diesen Computern, das ist ja alles nichts für mich, da bin ich raus. Wann ist das bei einem selbst der Fall? Ich kann mir vorstellen, dass das mit der künstlichen Intelligenz vielleicht so sein kann. Und ja, deswegen vielen Dank, Patricia und Han für dieses spannende Update. Und euch zu Hause vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, unter go.amboss.com/podcast-AI findet ihr alle Infos zu unserem AI-Mode. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr auf Abonnieren klickt, wenn ihr den Amboss-Podcast weiterempfehlt und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, bis dahin, ciao.